Vom Heft Jünger ausbilden wie Jesus. Heute die Schulung Nummer 5. Jüngerschaft ist Training. Gut, lass uns zusammen diesen Vers lesen. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Philipper 4, 9. Ja, heute geht's ja um ein ganz anderes Thema. Das Thema Training. Was ist ja Training? Ja, ein englisches Wort, was ja bedeutet trainieren, üben, beibringen, ganz konkret in der Praxis, eine ganz praktische Sache. Darum geht es, um Handlungen, ne, die der Jünger lernen soll. Es geht ja, ne, ihr merkt, dass die Themen immer sehr abwechslungsreich sind. Und heute geht's um, ne, wieder was ganz, ganz anderes. Und die erste Überschrift, Training in der Praxis. Und ich habe ja oft das Bild von Eltern mit ihren Kindern, ne, wie so Eltern sich verhalten oder was sie mit den Kindern machen, als Bild von der Jüngerschaft, von Erziehung und so weiter. Und wenn wir ja über Erziehung reden, ne, geht es viel um Theorie, um Beibringen, Sachen erklären den Kindern, erklären mit Wörtern, aber Eltern trainieren ihre Kinder in ganz alltäglichen Aufgaben. Sich zu kleiden, sich zu waschen, Manieren am Tisch zu haben, die Sachen in Ordnung zu halten, bei der Arbeit helfen, putzen, kochen und so weiter. Das sind ja so ganz konkrete Sachen, wo man ja nicht nur dem Kind sagt, hör zu, liebes Kind, wenn du dich kleidest, dann geh im Schrank, hol dir ein Hemd, ne, und zieh dir es rüber, sondern man geht ja mit dem Kind hin, ne, zum Schrank, holt das Hemd und sagt, hier, so, mach so, zieh das so und so und, ne, man macht das zusammen, damit das Kind das lernt und so weiter, ne, wenn man, ne, am Tisch sitzt, dann sagt man dem Kind, ne, so macht man das nicht, ne, und man macht das ja anders und so und nimmt die Gabel so und nimmt das Messer so, ganz praktisch, so trainieren, ganz konkrete Aufgaben zusammen mit dem Kind und so ähnlich in der Jüngerschaft. Es gibt einfach Sachen, Handlungen, die, wo man ja zusammen mit den Jüngern macht, wie jetzt beten oder so, wo man nicht nur sagt, lieber Jünger, geh nach Hause und bete 5 Stunden oder so, ne, weil ich es dir gesagt habe oder so, sondern es geht ja um zusammen zu machen. Man setzt sich zusammen und betet zusammen und so lernt der Jünger. Das ist ein Beispiel, aber es geht ja um ganz viele andere Beispiele. Ich nenne mal hier das ein ganz theoretisches Beispiel, weil ja ganz am Anfang der Jüngerschaft das Thema Gott studieren. Im ersten Heft, dann könnte man denken, ja, was hat ja das die Idee, dass Gott unser Vater ist, mit der Praxis zu tun. Da könnte man denken, ja, das weiß man ja hier im Kopf. Gott ist mein Vater, das habe ich gelernt, das habe ich studiert, ich habe hier Bibelverse gelernt über dieses Thema. Ne? Aber ja, es geht um die Praxis, dass man das sich aneignet und sagt, Gott ist ja nicht nur der Vater aller Menschen, so theoretisch, sondern ich muss das kapieren, aufnehmen, Gott ist mein Vater, mein lieber Vater. Und das nenne ich als Beispiel für diese Brücke zwischen Theorie und Praxis. Andere Themen sind vielleicht leichter, wie hier beten, ne? Was ich ja schon benutzt habe als Beispiel. Und so gibt es ja viele andere Themen, wie Fasten, ne? Nicht nur sagen, hier, lieber Jünger, geh nach Hause und faste mal ein paar Tage, ess ja 2-3 Tage nichts, ne? Aber zusammen machen, sagen, lieber Jünger, ich werde morgen fasten, wie wär's, wenn du das auch tust und so. Das heißt, zusammen in der Praxis mit ihm. Und so alle anderen Themen, ne? Ihr könnt hier alle Themen des ersten Jahres, ja, weil das erste Jahr geht es ja um diese Glaubensreifung, Glaubenserfahrungen und diese Handlungen, der Alltag des Jüngers, dieser Alltag und diese Sachen, die er lernen muss, in der Praxis sich aneignen, tun. Es wäre ja ein Fehler, wenn die Jüngerschaft zu einer reine Weitergabe von Kenntnisse abdriftet. Das wäre falsch, wenn ihr denkt, ja, ich gucke mir hier diese Videos an und habe ihr dann alles im Kopf, was der Pfarrer Rolf gesagt hat. Das wäre dann falsch, weil Jesus hat gesagt, lehrt sie alles tun. Lehren, damit man es tun kann. Ich lehre euch, damit ihr das ja aufgreift und das in eurer Praxis anwendet. Und deswegen habe ich ja auch meine Jünger so ganz persönlich, mit denen ich mich jede Woche treffe und mich unterhalte und mit denen ich bete, wo ich ja wirklich sie helfe, das anzuwenden, wo ich wirklich hier das Ziel habe, nachzufragen und mir Gedanken zu machen, ob meine Jünger das wirklich auch anwenden, was ich denen beibringe in der Theorie, in den Schulungen. Eine Sache, die ich ja oft mache, wenn ich Geschwister treffe, dann frage ich, wie geht's dir? In Brasilien will das ja nichts bringen, weil in Brasilien bedeutet der Ausdruck, wie geht's dir, das gleiche wie guten Tag. Aber hier in Deutschland funktioniert das. Wenn man fragt, wie geht's dir, dann antworten die Leute und sagen, mir geht's gut oder und so. Und dann kann man ja über die Körpersprache ganz schnell rausfinden, wie es den Leuten wirklich geht, von der Art und Weise, wie sie das beantworten. Deswegen der Jünger Ausbilder, das heißt dieser Ausdruck Jünger Ausbilder, ist mir der beste Ausdruck, den ich gefunden habe, um das hier zu beschreiben, was wir hier studieren in diesem Heft. Jünger ausbilden wie Jesus. Das heißt, Jünger ausbilden, wie Jesus sie ausgebildet hat. Das ist unser Ziel, so ähnlich wie möglich nach den gleichen Prinzipien Jüngern auszubilden. Und ihr sollt Jünger Ausbilder werden. Das heißt, der Jünger Ausbilder soll herausführen, ob der Jünger seinen Alltag in weltlicher Art und Weise meistert oder nach biblischen Prinzipien. Wie können wir das raushören? Wenn der Jünger erzählt von seinen Problemen und was er dann macht, wenn er ein Problem hat, dann können wir merken, ob er handelt wie ein, der noch nicht gläubig ist, oder ob er handelt nach der Bibel, nach dem Glauben, im Vertrauen zum Herrn und so weiter. Das merkt man. Und wenn man merkt, dass er noch nicht verstanden hat, wie ein Christ reagiert, wie ein Christ was tun soll, dann kann der Ausbilder eingreifen und sagen, weißt du was, da muss ich dir was beibringen, da muss ich dir helfen, damit du das besser verstehst, wie das funktioniert mit dem Glauben oder mit Gebet oder wenn du ein Problem hast und so weiter. Dieses Herausführen. Die Schulung sollen am besten immer mit Gebet enden und alle Jünger sollen beten. Warum machen wir das immer nach der Schulung? Alle sollen beten. Das ist ja keine Formalität, wo man sagt, okay, das ist eine Pflicht, alle müssen beten, jetzt muss ich meine Pflicht erfüllen, ja, weil es so ist. Das war immer so, der Urgroßvater vom Pfarrer Rolf hat schon immer gebetet nach der Bibelstunde und deswegen machen wir das auch, Das mache ich jetzt ein bisschen so lächerlich, damit ihr das versteht. Wir machen das ja nicht, weil alle das so machen, sondern weil ich möchte, dass meine Jünger ein Gebetsleben führen, dass sie auch alleine beten. Und ich kann ja nicht sagen, lieber Jünger, geh nach Hause und bete, sondern das muss ich auch mit ihm machen, damit ich auch ein Gefühl bekomme, ob er überhaupt weiß, wie man betet. Versteht ihr? Und das streckt sich ja auch auf andere Bereiche der Jüngerschaft. Zum Beispiel, wir werden in ein paar Wochen das hier auch machen, dass ihr Schulungen durchführt vom ersten Heft oder vom zweiten Heft, dass ihr eine Schulung durchführt, damit man schauen kann, ob ihr das drauf habt, dass ihr das schafft, Jüngern zu machen, anderen, mit anderen. Das Trainieren. Und Trainieren bedeutet, dass man, wie jetzt ein Kfz-Meister, ein Kfz-Auszubildender, er wird trainiert. Der Meister, der sagt, hier ein Schlüssel, du brauchst jetzt einen Schlüssel Nummer so und so für diese Schraube und hier, nimm die in der Hand und Schraub mal. Das ist ein Beispiel, was es bedeutet, trainieren. Heißt, ja, überwachen, wie ein anderer etwas macht, damit man erklären kann, du kannst das verbessern, du solltest das ein bisschen anders machen und so. Und das heißt, ja, trainieren. Die Eltern ihre Kinder trainieren zum Laufen und so weiter, ne? Letzter Abschnitt in dieser Überschrift. Es ist wichtig, dass Menschen zu Jesus finden, aber endlich zählt, ob wir Mitarbeiter bilden, nicht nur Zuschauer. Ja, was hat ja Mitarbeiter mit Trainieren zu tun? Ja, wir wollen unsere Jünger trainieren in der Praxis, dass sie vieles tun, dass sie als Christ, ne, leben, dass sie ihr Glauben ausüben und nicht hier nur alles im Kopf, aber sondern wirklich ausüben. Und da geht es ja um ganz, ganz viele ganz praktische und konkrete Handlungen. Und es geht auch darum, dass man ja sich engagiert im Reich Gottes, im Laufe der Zeit, ja nicht im ersten Tag, aber im Laufe der Zeit, so dass ja, ich sage mal so, gegen Ende der Jüngerschaft die Jünger dann anfangen, sich zu engagieren als zukünftige Mitarbeiter der Gemeinde. Und darum geht es uns, dass Menschen so langsam geführt werden in der Richtung Mitarbeiter der Gemeinde, sei es ja als Diakone, Älteste, Pastor oder Evangelisten, Seelsorger etc. Alles haben wir schon betrachtet in den Heften 11 und 12, die Gaben und Talente und so weiter, ne? Aber es geht darum, Menschen, die für Jesus arbeiten, die das tun und nicht nur Zuschauer. Ja, weil das ist ja ein Problem. Viele denken, ja, ein guter Christ ist der, der jeden Sonntag da in der Kirche sitzt und guckt, ne? Das heißt, guckt, was da geschieht, hört und so weiter, ne? Das ist falsch. Das ist ein Zuschauer, der nur guckt, sondern Mitarbeiter, wer hilft. Deswegen gehen wir jetzt zum Punkt Nummer 2, den Jünger helfen, sein Verhalten zu ändern. Hier, ne, dieser Vers, was ja viele falsch verstehen, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ne? Einige verstehen hier, das würde hier Jesus uns unter Druck setzen und so ein bisschen schikanieren. Sagen, ja, weißt du was, ne, wenn du mich liebst, dann musst du meine Gebote halten. Ne? Ja, ganz schlimm, wenn man das hier so interpretiert, sondern es geht ja genau um das Gegenteil. Lieben wir Jesus? Wenn wir Jesus lieben, dann verhalten wir uns auch entsprechend das, was er gelehrt hat. Und deswegen geht es ja um der Praxis, um das, was man tut, wie man lebt, wie man, ne, alles macht in der Praxis, wie man die Hände und Füße benutzt, wo man hingeht und was man tut und so in der Art und Weise, wie man die Sachen tut. Einer der Ziele der Jüngerschaft ist, den Frischbekehrten zu helfen, seinen Lebensstil zu ändern, nach dem Wille Gottes zu wandeln. Hier müssen wir aufpassen, dass wir hier das nicht falsch verstehen, in einer gesetzlichen Art und Weise. Nein, es geht nicht um Gesetze. Du musst jetzt so tun, du musst das tun, du musst. Ne? Aber trotzdem geht es ja um Änderung, dass der Jünger lernt, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben, die Bibel zu lesen. Nicht, weil es hier ein Gesetz ist, du musst die Bibel lesen, sondern ja, wenn man ja Jesus liebt, wenn man an Gott glaubt, dann muss man ja auch seine Worte kennen und so weiter. Das ist ja, die Liebe ist doch das Prinzip, was sich spiegelt in einer Änderung von die ganze Einstellung, wie man tickt, wie man denkt, wie man sich verhält. Und der Jünger Ausbilder, der soll schauen, wie, ob der Jünger das verstanden hat, dass der Glaube auch konkrete Folgen hat im Alltag. Und das erstreckt sich ja über das ganze Leben, nicht nur hier im Privatleben oder nicht nur in der Gemeinde, sondern ja in der Arbeit und in alles, was wir tun, in die Wörter, die wir benutzen, wie wir unsere Geschäfte führen, alles. Ne? Die Familie, wie wir unsere Familienangehörigen behandeln. Ne? Im Grunde ja jede einzelne Handlung, die wir tun, ist ja von Jesus, vom Geist Gottes, geprägt, sollte sein. Und der Höhepunkt dieses Trainings ist das Engagement im Reich Gottes. Ja, dass der Jünger nach den 3 Jahren anfängt, selber aus Liebe zu sagen, ich liebe ja Gott, ich will ja helfen, dass andere Menschen ihn auch kennenlernen. Oder ich will helfen, dass Menschen festbleiben in diesem Glauben und so weiter. Das heißt, dieses Engagement ist ja das Ziel dieser Jüngerschaft, wie die Jünger Jesu. Am Ende hat Jesus gesagt, geht auch hin. Was ich gemacht habe, macht auch. Auf der nächsten Seite zum Kampf trainieren. Ja, wenn man ja das Wort trainieren benutzt, dann kommt ja der ganze Sportbereich auch im Spiel, in unsere Gedanken. Trainieren, wenn jetzt einen Tischtennisspieler besser spielen will, dann muss er trainieren. Und ja, in allen möglichen Arten von Sport, sei es ja im Schach oder im Fußball oder etc., man muss ja trainieren. Und ja, auch beim Box zum Beispiel, obwohl ich ja das ablehne, das abscheue, diese Kämpfe und so, aber es geht ja um Trainieren. Und wir Christen, wir haben ja den geistlichen Kampf, was ja sehr konkret ist, gegen die Versuchung, gegen die Sünde, gegen den Teufel zu kämpfen. Das ist ja ganz konkret, das ist ja nicht nur in unserem Kopf, sondern er greift uns wirklich an. Er versucht uns wirklich zur Sünde zu führen, damit wir Falsches tun oder sündigen. Das ist ja ganz konkret. Und unser Jünger soll auch lernen, wie er sich verteidigen kann, wie er sich rüsten kann, wie er sich verhalten soll, wenn er angegriffen wird und wie er auch den Feind eingreift und in den Terrain des Feindes eindringt und siegt, geistlich siegt und so. Und das alles ist Training. Wir Jünger Ausbilder, wir trainieren unsere Jünger auch in diesem geistlichen Kampf, was wir im Heft Nummer 4 studiert haben. Der Jünger Ausbilder soll den Jünger helfen, seine Kämpfe zu erkennen, verstehen, kämpfen und siegen. Ja, wir wollen, dass unsere Jünger Sieger sind im geistlichen Kampf. Und deswegen soll der Jünger auch erkennen, dass die Ideen, die ihm ja im Kopf manchmal kommen, ja nicht von Gott kommen. Und dass er anders denken soll, dass er ja die Bibel studieren soll, um die Gedanken Gottes zu denken und so weiter. Das ist ja alles ein Lernprozess. Das bekommen wir nicht ja von einem Tag auf den anderen. Und der Jünger Ausbilder, der guckt, der schaut danach, ob der Jünger das alles durchmacht, wirklich versteht und damit er wirklich sieht. Einige Beispiele, wo der Jünger trainiert werden soll. Nummer 1, Ablenkung. Frisch Bekehrte sind oft naiv und werden von der Wahrheit durch belanglose Dinge abgelenkt. Belanglose Dinge, wie jetzt Fernseher oder Klatsch und Tratsch oder Facebook, WhatsApp, was alles ja nicht Facebook und WhatsApp ist ja nicht schlecht, Internet ist ja nicht schlecht, aber manchmal und Fernseher können ablenken, damit man ja nicht die Bibel liest und betet und so. Oder Probleme, die geschehen, die ich sag mal so, uns aus der Fassung nehmen wollen, damit wir fluchen, damit wir Handlungen tun, die nicht aus dem Glauben stammen, wie jetzt zum Beispiel heute dieses Paket, was die Post mir zurückgeschickt hat, ungerechterweise. Und dann war ich auch wütend zuerst. Das war ganz schwer für mich. Aber dann musste ich ja wirklich dann so zurück zum Glauben und das in die Hand Gottes legen. Und der Teufel, der kommt und sagt, ja, die Post, die will dich nur betrügen und so weiter und etc. Und dann sagt Gott, bewahr die Ruhe, glaube, vertraue. Und damit er wieder runterkommt und betet, dann habe ich dort angerufen und die haben gesagt, wir werden dir diesen Wert zurückzahlen und so weiter. Ist alles gut gegangen. Aber vorher gab es einen riesen Kopfkino, wo der Teufel versucht hat, dass ich hier Blödsinn sage, dass ich ja mit meinen Lippen sündige. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, Hiob, In alles, was er getan hat, er hat nicht mit seinen Lippen gesündigt. Und das will der Teufel auch unter anderem, dass wir fluchen, dass wir die Post verfluchen, Menschen verfluchen und uns selber verfluchen, und so weiter. Ne? Das sollen wir nicht tun. Und sowieso nicht hier die Postangestellte, ne, beschimpfen und so weiter, ne, sollen wir alles nicht tun. Der Teufel sagt, tue das, ne, dann hast du ja genug zu tun, ne, wenn du die mal so richtig, ne, den Leviten liest und so, ne. Aber das ist falsch. Ne. Gott sagt, bewahr die Ruhe, vertraue und Gott wird alles richtig machen. Punkt Nummer zwei, wo die Jünger trainiert werden sollen. Entmutigung, ja. Viele Jünger sind dann gleich entmutigt, weil wenn man ja zum Glauben kommt, dann tut Gott viele Wunder und man spürt den Frieden im Herzen und man sieht, wie Gott unser Gebet erhört und so. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo ja ein paar Gebete nicht erhört werden und wo ja die Probleme dann doch hier und da auftauchen. Ne? Das sind ja Prüfungen, die Gott erlaubt, aber viele wissen das nicht. Und denkt, oh, ne, Gott hat mich vergessen und sowas, versteht ihr? Und deswegen muss der junge Ausbilder zu seiner Seite sein und sagen, nein, das ist normal, so funktioniert das. Gott hat dir gezeigt, dass es ihn gibt, er hat Wunder getan, aber jetzt, ne, wird das Leben wieder normal. Das heißt, du bekommst deine Prüfungen, damit du immer stärker wirst, damit du ein Sieger wirst und damit du, ne, immer reifer wirst im Geist, und deswegen, ja, ist der Jünger Ausbilder, soll na, den Jünger begleiten. Hier Punkt Nummer 3, Enthaltsamkeit. Hier 1. Korinther 9, 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam im Allen. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 1. Korinther 9, 25. Hatte ich schon ein bisschen erwähnt. Wir kämpfen gegen den Feind und um besser zu kämpfen zu können, da sollen uns ein paar Sachen enthalten. Wie gesagt, es gibt Sachen, wo man tun könnte, wie hier ein paar Stunden Fernseher gucken, aber man sagt, nein, ich werde nur eine Stunde Fernseher gucken und dann werde ich jetzt 2 Stunden die Bibel lesen. Ein Beispiel, aber es gibt ja viele andere Beispiele. Ne? Oder Fasten, wo man sich auch enthaltet, das Essen und so. Nächster Punkt, Opferbereitschaft. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. 1. Johannes 3, 16. Ja, bereit zu sein, zu helfen, an etwas zu tun, was uns schwer fällt. Diese Opferbereitschaft bedeutet, dass man ja bereit ist, Sachen zu tun, die wir nicht mögen oder die uns schwer fallen. Weil der andere sowas braucht, ne? Opferbereitschaft. Weil Jesus das auch gemacht hat. Er musste nicht auf dem Kreuz sterben. Er musste nicht zur Welt kommen. Er hat das für uns getan. Deswegen ist er unser Vorbild. Nächster Punkt, sich von einer festgefahrenen Denkweise befreien, die den Dienst abbremst. Viele Christen, ne, die sind in dieser festgefahrenen Denkweise festgefahren, ne? Entschuldigung, ja, doppelt gemoppelt, festgefahren im Sinne von, die denken, ja, alle Christen, die ich kenne, machen genau das, die gehen ja jeden Sonntag oder einmal im Monat zur Gemeinde, setzen sich dahin. Meine Eltern haben das gemacht, meine Großeltern haben das gemacht und ich habe das so gelernt, ne? Das ist ja diese festgefahrene Denkweise, aber man muss sich davon befreien und die biblische Denkweise lernen, dass man ja existiert, dass man gläubig ist an Gott, damit man anderen dienen kann. Und der Jünger Ausbilder, der hilft seinen Jüngern, sich ja befreien von dieser, ne, von dieser Klemme, von dieser Fessel und anfangen, den Nächsten und die Gemeinde zu dienen. Nächste Überschrift, die Ergebnisse der Jüngerschaft. Ich habe hier 4 Punkte genannt, Ergebnisse der Jüngerschaft, die ja ganz konkret sind. Man denkt, ja, was sind ja die Ergebnisse der Jüngerschaft? Ja, dass man ja die Bibel ein bisschen besser kennt, ne? Aber konkrete Ergebnisse, was kommt da hinten raus nach der Jüngerschaft? Hier habe ich ja 4 Punkte zuerst mal genannt. Geistliche Reife, Heiligung, Anstand im Wort und Kleidung und so weiter. Frucht bringen, sich engagieren. Geistliche Reproduktion, siehe Lektionen 1 und 12. Das sind ja alles ganz konkrete Sachen. geistliche Reife. Wenn ein Mensch geistlich gereift ist, dann ist es ja eine konkrete Sache, weil er früher Unsinn geredet hat und vielleicht hier andere Leute ein bisschen betrogen, ein bisschen gelogen und ein bisschen hier Unzucht gemacht und ein bisschen dies und ein bisschen das und so weiter. Aber jetzt, was macht er? Er macht solche Sachen nicht und liest die Bibel und gibt weise Ratschläge anderen Menschen, betet für andere und ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das alles sind so Komponenten über dieser geistlichen Reife. Das ist ja etwas ganz Konkretes. Heiligung ist auch etwas ganz Konkretes. Anstand im Wort und Kleidung und so weiter. Früher hat man hier Kleider angezogen, kurz waren und so. Und jetzt erkennt man, dass es ja nicht gut ist. Das ist ja unanständig. Und man soll den Körper bedecken und so. Oder die Wörter, dass man ja keine Schimpfwörter mehr benutzt oder unsittlichen Wörter und so. Das sind ja alles ganz konkrete Sachen. Frucht bringen, sich engagieren. Vorher hat man gesagt, okay, ein bisschen in der Kirche zu gehen. Aber jetzt sagt man, ich will helfen, ich will was tun. Ich will anderen eine Hilfe zu sein. Ich will das Wort Gottes anderen näher bringen und so weiter. Sich engagieren. Das ist ja auch ein Zeichen der Jüngerschaft, ein Ergebnis, was die Jüngerschaft bringen sollte. Geistliche Reproduktion, dass man neue Jünger macht, dass man selber Jünger ausbildet, dass man selber Menschen zum Glauben einlädt und sie dann auch führt in den ersten Schritten, weil das ist ja die Jüngerschaft. Menschen führen in der geistlichen Reifung. Es gibt eine Reihe Sachen, die man von einem reifen Christen erwartet, zum Beispiel Gewissheit der Errettung, Sündenreue, Bibellese, persönliches Zeugnis, die Zunge beherrschen, den Heiligen Geist suchen, Zehnten und Spenden abgeben, die Grundlehren kennen und so weiter. Das alles steht in den Heften 1 bis 4. Sachen, die man ja erwartet von einem Christen. Das sind ja ganz konkrete Sachen. Und warum betone ich ja 10-mal, dass es ja konkrete Sachen sind? Weil es geht um Training. Training, das Wort Training ist ja so ein Wort, ja, was sich auf konkrete Handlungen bezieht. Okay, man kann ja auch das Gehirn trainieren, okay, aber ich meine jetzt dieses Trainieren, was heißt, Menschen helfen, dass sie ihr Verhalten ändern, die Art und Weise, wie sie sich benehmen und so weiter. Nächste Überschrift, messbare Ziele des Trainings. Ja, weil das, was ich hier sagen werde, ich denke, vielleicht ist das erste Mal, wo ihr sowas hört. Dass die Ziele der Jüngerschaft ja quasi messbar sind. Das ist ja ganz wichtig, weil wenn wir etwas tun, fragen wir uns oft, hatte ich Erfolg in dieser Aufgabe oder war das jetzt ein Flop? War das jetzt ein Versuch, was misslungen ist? Und das bedeutet verlorene Zeit. Ja, weil wenn wir etwas tun und dann sagen, nee, da hat es nichts gebracht, ja, dann war es ja verlorene Zeit. Dann wäre es besser, dass man es nicht getan hätte. Versteht ihr? Wenn ja die Jüngerschaft kein Ergebnis bringt, dann wäre es ja besser, dass man es gar nicht getan hätte. Und viele sagen, ja, ich habe ja Jüngerschaft gemacht, aber was hat es gebracht? Ganz konkret. Aber viele machen sich da keine Gedanken, denken, ja, es gibt ja einen Maßstab, wo man sagen kann, hier hast du eine Maßlatte, um zu gucken. Nein, aber es gibt so eine Maßlatte. Lass mich einen Vergleich machen mit einer Ausbildung. Weil ja auch eine Ausbildung hat ja auch Maßstäbe, dass man sagen kann, der hat die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Und was, wie kann man da das messen? Nicht nur, weil er 3 Jahre lang sich ja Mühe gegeben hat in der Werkstatt, dass man sagen kann, ja, okay, er hat sich ja 3 Jahre lang Mühe gegeben, er kann doch gar nichts machen. Er ist zwei linke Hände, aber um ihn nicht ja missfallen, das was, wir bescheinigen, dass er eine abgeschlossene Ausbildung hat, Ja, okay, niemand macht das, ja klar, Das ist ja gegen das Gesetz. Deswegen sage ich ja, es gibt ja konkrete Maßstäbe, um zu sagen, ob die Ausbildung ein Erfolg war oder nicht. Und was ist denn dieser Maßstab? Ja, wenn er eine bestimmte Arbeit vernünftig, korrekt und hochwertig erledigen kann, nicht wahr? Wenn jetzt jemand eine Ausbildung macht zum Maler und Lackierer, ja, dass er ja gut malen kann und die Farben kennen und wissen, welche Farbe er benutzt, in welcher Situation und so weiter und so fort. Ja, ich habe auch diese Ausbildung nicht gemacht, deswegen kann ich hier auch nicht so viel kommentieren. Aber ne, wenn du jetzt einen Maler und Lackierer rufst, der eine Ausbildung gemacht hat und dann die ganze Wand hier kaputt macht, alles falsch macht, ne, dann sagst du ja, und der hat eine Ausbildung, ne, versteht ihr? Das heißt, eine Ausbildung bescheinigt, dass er das ja wirklich kann, richtig kann, professionell kann. Und so ist es ja auch, ne, mit der Jüngerschaft. Ich lese mal hier Lukas 12, 42 bis 43. Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Lukas 12, 42 bis 43. Ja, es ist ein Beispiel. Gott hat uns gestellt über, ich sage mal so, über anderen Christen, wenn wir jetzt ein Ältester in der Gemeinde sind oder ein Diakon oder ein Gemeindeleiter, dann haben wir, ich sage mal so, Menschen, die abhängig sind von uns, die wir helfen sollen, die wir hier, wie gesagt, ne, die Speise geben, die geistliche Speise geben. Das ist ja eine Aufgabe, das müssen wir tun. Das ist ja so ein Maßstab. Wenn jemand, ne, einen Amt in der Gemeinde hat, dann muss er auch das hier machen, die Speise geben und vieles andere. Ne? Hatten wir auch alles schon gelernt. Aber da gibt's Maßstäbe. Ähnlich wie Jüngerschaft. Wenn einer nach der Jüngerschaft im Reich Gottes vernünftig und korrekt arbeitet, und alles, was er in der Gemeinde tut, hochwertig ist und seine Talente und Gaben treu ausübt, dann hat er das Ziel erreicht. Das ist das Ziel. Vernünftig, korrekt, hochwertig die Sachen, unsere Aufgaben in der Gemeinde im Reich Gottes erledigen. In Matthäus 28, 19. Jesus hat gesagt, ja, zu seinen Jüngern, geht hin und macht zu Jüngern. Ich übersetze das in meine Wörter. Bis jetzt wart ihr Jünger, jetzt macht selber Jünger. Versteht ihr? Das ist ja doch diese Bedeutung. Jesus sprach zu seinen Jüngern, geht und macht zu Jüngern. Bis jetzt wart ihr Jünger. Ab jetzt sollt ihr Jünger machen. Und deswegen ist es logisch, dass das große Ziel der Jüngerschaft ist, ein Jüngerausbilder zu werden. Dieser Maßstab, es gibt einen Maßstab, ob eine Jüngerschaft erfolgreich abgeschlossen ist, wenn man nach der Jüngerschaft ein Jüngerausbilder wird. Dann kann man sagen, ich habe die Jüngerschaft abgeschlossen, erfolgreich. Dann kann man das sagen. Aber andere, die jetzt eine Jüngerschaft machen und dann sich nicht engagieren und nichts tun und so weiter und sagen, ich habe eine Jüngerschaft gemacht. Ja, auf dem Papier steht es ja. Aber auf dem Papier, ne? Aber ist falsch. Die Jüngerschaft hat das Ziel wie in der Bibel. Wir können nicht sagen, ja, Jesus hat seine Jüngerschaft so und so gemacht, aber wir, 2000 Jahre später, wir haben uns völlig was anderes ausgedacht, was das Wort Jüngerschaft bedeuten soll. Ja, nein, wir müssen schon in der Bibel gucken, wie Jesus das gemacht hat und seine Maßstäbe gesetzt und die sollen wir auch erfüllen. Und viele sagen, ja, aber ich kann doch nicht im Reich Gottes arbeiten. Was soll ich im Reich Gottes tun? Gott hindert deine Arbeit nicht, sondern es sind deine eigenen Scheuklappen, Traditionen, Gewohnheiten und Denkweise, die dich hindern, für Gott zu arbeiten. Der Teufel, der sagt, du darfst nicht, du kannst nicht, du bist nicht genügend ausgebildet, du bist zu schüchtern. Du bist arm, du hast kein Auto, du bist zu alt. Ne? Das alles sagt dir der Teufel und du selbst, ne, denkst, du plapperst das nach. Ne? Aber das sind ja deine eigenen Scheuklappen. Das ja sagt ja nicht Gott. Gott sagt, du kannst, du bist fähig. Ich habe dich, ich habe es befohlen, du sollst es tun. Ne? Das sagt Gott. Wenn du solcher Lügen Gehör schenkst, machst du dich schuldig vor dem Herrn. Befreie dich. Erkenne deine Talente, Gaben, Berufung und leg los. Halleluja. Die Gemeinde ist ein guter Ort, um für Gott zu arbeiten. Ja, das ist wahr. Ne? Die Gemeinde ist ein guter Ort, um für Gott zu arbeiten. Kann ich nur empfehlen. Ne? Bitte arbeite in der Gemeinde. Aber oft klappt es nicht. Ne? Einige Leute wollen in der Gemeinde arbeiten, aber wegen irgendwelchen Gründen klappt das nicht. Vielleicht gibt es schon genügend Älteste in der Gemeinde. Vielleicht, ne? Ist die Gemeinde zu traditionell etc. pp. Was machst du dann? Dann musst du draußen arbeiten, mit Ungläubigen, mit Menschen auf der Straße, mit Nachbarn. Bete, dass dein Herr dir zeigt, was du tun sollst. Aber lass dich niemand abbremsen. Halleluja, Amen. Zeige, dass deine Arbeit vernünftig ist. Dann wird sie früher oder später ernst genommen. Ja, vielleicht erlaubt die Gemeinde dir nicht zu irgendwas zu tun, weil die denken, ja, der Bruder so und so, die Schwester so und so, der ist noch frisch bekehrt und so, der kann noch nicht vieles tun und so. Deswegen sage ich, ne, zeige, dass deine Arbeit vernünftig ist, dann wird sie früher oder später ernst genommen. Irgendwann, ne, wenn du dann mit deinen Nachbarn, mit anderen Menschen vernünftig arbeitest, irgendwann werden die Geschwister in der Gemeinde sagen, aber weißt du, der Bruder so und so, die Schwester so und so, der macht doch eine ganz tolle Arbeit, der macht seine Sache da ganz vernünftig. Lass uns ihn einladen, hier ein Diakon oder ein Ältester in der Gemeinde sein. Verstehst du? Letzte große Überschrift. Erntehelfer trainieren. Ich lese Matthäus 9, 37 bis 38. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Matthäus 9, 37 bis 38. Was ist ja diese Ernte? Die Ernte sind die Menschen, die um uns herum leben. Die Felder sind riesig und reifen überall. Das heißt, überall gibt es Menschen, die Gott suchen. Man sieht das ja nicht, weil man die Herzen nicht sehen kann. Aber überall gibt es Menschen, die Gott suchen. Die Ernte sind die ermattete und vernachlässigte Menschen, die fern von Jesus leben, ausgegrenzt, ohne Gott und ohne Hoffnung. Ja, Menschen, die weinen in ihre Wohnungen, weil niemand sie liebt, weil sie sich nicht geliebt fühlen. Und wir können ihnen sagen, Gott liebt dich, wir lieben dich. Ja? Viele weinen, weil sie traurig sind, weil sie einsam sind. Wir könnten hingehen und sagen, willst du zu unserer Gemeinde kommen, unser Freund sein, unser Bruder, unsere Schwester sein? Ja? Du brauchst nicht einsam sein. Jesus behauptet, dass die Felder reif für die Ernte sind. Das Problem liegt nicht bei der Ernte, aber an fehlenden Mitarbeiter. Versteht ihr? Viele sagen, ja, ich arbeite nicht im Reich Gottes, weil ich nichts zu tun habe. Ich habe ja die Jüngerschaft gemacht, ne? Und jetzt, ne, fertig, habe abgeschlossen, 156 Lektionen studiert und ja, jetzt gehe ich ja jeden Sonntag in der Gemeinde und fertig, ne? Ich habe ja nichts zu tun, ne? Und Jesus sagt, nein, das ist eine Lüge, das stimmt nicht, die Felder sind reif für die Ernte. Es gibt viele Menschen da draußen und sogar in den Gemeinden, die auf ein Wort warten, die auf eine Umarmung warten, die auf eine Geste der Liebe warten, die auf ein Geschenk warten, die auf eine Prophezeiung warten. Und du musst das machen, nicht jemand anderes, sondern du. Nicht sagen, ja, jemand wird das tun. Jesus sagt, die Felder sind reif für die Ernte und es fehlen Mitarbeiter. Und ja, du bist denn dieser Mitarbeiter, der fehlt. Du kannst nicht sagen, ja, wie schlimm, ne? Warum engagieren sich nicht irgendjemand? Ne? Ja, du musst dich engagieren. Und nach der Jüngerschaft bekamen die Jünger den großen Auftrag, wieder neue Mitarbeiter auszubilden. Jesus hat gesagt, ne? Denn so wenig Mitarbeiter, Jesus, seine 12 Jünger, ja okay, die haben schon geholfen. Hier, ich sag mal so, Helfer Jesu, Mitarbeiter im, ich sag mal so, im niedrigen Sinn, im einfachen Sinn. Und nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, dann hat er gesagt, so jetzt, ne, seid ihr dran, auch Mitarbeiter auszubilden. Mitarbeiter ausbilden. Jesus lehrte, dass hier ein großes Bedürfnis liegt. Deswegen müssen wir uns bemühen, die Vermehrung von Mitarbeitern zu fördern. Das Reich Gottes braucht mehr Mitarbeiter. Und woher kommen diese Mitarbeiter? Ja, nicht aus, ich sag mal so, aus bezahlte Berufe, nicht nur. Ne? Die Apostel, da wurden ja alle bezahlt für ihren Dienst. Die Gemeinden haben ja denen einen Lohn bezahlt. Das steht ja in der Bibel. Aber die haben ja das nicht gemacht wegen dem Lohn. Es gab ja ganz viele Mitarbeiter, die kein Geld dafür bekommen haben. Und die Jünger, als sie ja mit Jesus gingen, hat auch Jesus sie ja nicht bezahlt, damit sie ihm nachgingen. Nur er hat ja, okay, sie verpflegt und so, weil die Menschen ja gespendet haben und dann hatten ja zu essen. Jesus und seine Jünger hatten zu essen, weil die Menschen gespendet haben. Aber Jesus hat denen nicht einen Lohn bezahlt, hier jeden Monat so und so viele Euros oder so viele, ja, die Währung, die es damals gab. Nein, die sind ja Jesus nachgefolgt, ohne daran zu denken. Und so soll es sein. Das Reich Gottes braucht Mitarbeiter. Einige sind, werden dafür bezahlt. Aber es sollte so sein, dass die meisten das freiwillig machen. Dass es ja ganz, ganz viele Freiwillige in den Gemeinden gibt. Und die müssen ja ausgebildet werden. Man kann ja nicht erwarten, dass jemand, der nicht ausgebildet wurde, eine vernünftige Arbeit macht. Versteht ihr? Dann können wir den auch nicht Mitarbeiter nennen. Wir können ja nicht jemanden Mitarbeiter nennen, der keine vernünftige Arbeit macht. Damit er eine vernünftige Arbeit macht, muss er geschult werden und trainiert werden. Und darum geht es ja, dass die heutige Schulung, Training, trainiert werden als Mitarbeiter. Arbeiten für Gott bedeutet, dass man ja für andere Menschen betet, dass man das Wort verkündet, dass man lehrt, dass man evangelisiert. Und alles sind so konkrete Handlungen, die trainiert werden müssen. Und wir als Jünger Ausbilder sollen unsere Jünger ja trainieren in diese Aufgabe. Ich sage mal so ganz am Anfang, mehr so schrittweise, mehr so, kann man sagen, in einer leichten Art und Weise. Jetzt eine Predigt, der Jünger, der soll ja nicht in der ersten Woche schon eine Predigt halten oder eine Stunde lehren oder so, sondern vielleicht ein Zeugnis erzählen. Versteht ihr? Das ist ja, das wächst im Laufe der Zeit. Ein Mitarbeiter arbeitet auf dem Feld, sät und erntet. Er pflegt und gießt die wachsende Pflanze. Er legt das Fundament und andere bauen auf ihm. Er bildet neue Jünger aus, bemüht sich um die Verlorene und erbaut die Bekehrten. Ja, die Arbeit im Reich Gottes ist vielfältig und es bedeutet ja auch immer, mit anderen zu arbeiten und auf der Arbeit von anderen aufzubauen. Ich hatte schon letzte Woche gesagt, das, was ich hier euch erzähle, habe ich ja nicht erfunden, sondern ich habe das alles aus der Bibel heraus und tausende Menschen vor mir haben das schon erzählt. Vielleicht nicht ganz genau so, wie ich das mache oder sicher nicht genau, wie ich das mache, weil ich ja keine, jeder ist anders, aber im Grunde zusammengefasst ist ja das Gleiche. Wir arbeiten zusammen mit anderen. Der eine sät, der andere, der gießt, der andere erntet. Und wenn wir jetzt jemand evangelisieren, zum Glauben führen, dann denkt ihr, oh, ich habe ja jemanden zum Glauben geführt und so. Ja, aber wir wissen nicht, wie viele Menschen schon für den gebetet haben oder wie viele schon früher denen das Wort gesagt haben, ohne Erfolg, aber das war ja ein Samen, das jetzt gekeimt ist. Und deswegen, wir arbeiten ja immer zusammen mit anderen. Unsere Arbeit ist ja immer Hand in Hand mit der Arbeit von anderen. Ausgebildete sind Mitarbeiter. Jedem sollte es bewusst sein, dass eine Ausbildung nicht aus Spaß an der Ausbildung gemacht wird. Einige würden ja hier sagen, ja logisch. Ja, man macht ja eine Ausbildung, weil man ja hart arbeiten will. Andere würden sagen, ja, verstehe ich gut. Es gibt Leute, die ja 5 Ausbildungen schon angefangen haben und nicht abgeschlossen haben, weil die es einfach ja Spaß haben, da immer so was Neues zu probieren oder so, versteht ihr? Und genau da muss ich sagen, nein, eine Ausbildung, die wird ja nicht aus Spaß gemacht, sondern die hat das Ziel, jemand zu bilden, der arbeiten wird. Und die Jünger Jesu, die wussten genau das. Die wussten das, dass Jesus ihn nicht gerufen hat. Er hat gesagt, liebe Zwölf, wollt ihr eine Ausbildung machen hier, ne, aus Spaß oder so? Nee, der hat es schon gleich gesagt, wohin, ne, die Straße geht, wohin, ne, der Zug fährt. In Lukas 6,13 werde ich euch hier vorlesen. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Lukas 6,13. Im Moment, wo Jesus seine 12 Jünger gerufen hat, hat gesagt, wollt ihr meine Jünger sein? Dann hat er gesagt, okay, dann kommt, damit ihr Apostel werdet. Das heißt, Ausgesandte. Ich rufe euch, damit ich euch später aussende nach dieser Ausbildung. Die wussten, wenn wir uns einlassen in dieser Ausbildung, dann heißt es nach der Ausbildung eine Arbeit, eine Aussendung, eine Mission, weil ja Aussendung bedeutet das, Mission. Mission bedeutet eine Aufgabe. Und vielleicht gibt es ja Jünger, die anfangen mit der Jüngerschaft und sagen, ja toll, ich werde viel lernen über den Glauben, über wie ich ja besser, wie ich ein stärkerer Christ sein kann, ne? Und irgendwann merkt er, aber hier geht's in eine andere Richtung, hier geht's in Richtung, ja, für Gott zu arbeiten. Und dann sagt der eine oder andere vielleicht, ja, aber ich will gar nicht für Gott arbeiten, ich will ja gar nicht ein Mitarbeiter Gottes sein, ein Mitarbeiter der Gemeinde werden, ne? Dann hat er nicht verstanden, worum es geht. Jesus sieht es nicht, ne, voraus. Jesus, für Jesus gibt es ja keine zwei Arten von Christen. Es gibt ja nicht aktive Christen und passive Christen. Jesus, er hat nicht den Leuten gesagt, Leute, hör zu, es gibt zwei Arten von Jüngern, von Nachfolgern. Entweder seid ihr aktive Nachfolger oder passive Nachfolger. Ne? Ihr könnt wählen, was ihr wollt. Nur in den Gottesdienst zu kommen, einmal die Woche. Und dann kommt ihr in den Himmel, aber jetzt, dann werdet ihr ja nicht so wichtig sein in den Himmel, sondern ihr werdet nur eine kleine Wohnung in der neuen Jerusalem bekommen. Aber wenn ihr aktive Christen seid, aktive Jünger, dann werdet ihr ja eine Villa in der neuen Jerusalem bekommen. Ne? Jesus hat das ja nicht gesagt, dass es ja zwei Arten von Christen gibt, sondern für Jesus gibt ja nur aktive Christen. Lies mal ja Johannes Kapitel 15. Jede Rebe in mir, die keine Frucht bringt. Was ist ja diese Frucht bringen? Heißt es ja, etwas für Jesus tun, sich engagieren, sich mit den Talente und Gaben aktiv in seiner Gemeinde, in seiner Ekklesia. Ekklesia bedeutet das Reich Gottes überall auf der Welt, wo die Menschen an Jesus glauben oder wo jemand an Jesus glaubt, da ist ja die Gemeinde Jesu innerhalb und außerhalb der vier Wände der Kirche, weil ja viele leider das ja assoziieren, die denken, Gemeinde, ja vier Wände, ne? Dieses Gebäude. Ne? Und deswegen muss ich sagen, nein, Ekklesia ist ja überall. Ekklesia ist, ne, wo Gott geglaubt wird. Das heißt, wo ein Mensch ist, der an Gott glaubt, da ist die Gemeinde Gottes. Auf der Straße, auf der Arbeit, zu Hause, ne? Da ist das Reich Gottes, da ist die Gemeinde, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wie ja zum Beispiel hier. Ne? Wir sind ja nicht in einem Kirchengebäude, sondern in unserer Wohnung. Aber wir sind hier, ne, mehr als zwei, ne, mehr als eins, das heißt zwei oder drei. Dann sind wir Gemeinde. Und sich engagieren, ein Mitarbeiter Gottes zu sein, bedeutet innerhalb und außerhalb der vier Wände der Kirche sich beteiligen. Gott beteiligt sich. Ja, Gott, ne, beteiligt sich die ganze Zeit. Gott guckt, Gott will helfen, Gott segnet die Menschen, Gott tut Wunder, Gott ruft zum Glauben, Gott lässt das Evangelium predigen, Gott erhört Gebete und so weiter. Er hat die Welt geschaffen und, ne, er macht so vieles und er hat sogar seinen Sohn gesendet. Ich lese mal hier Johannes 20, 21. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, Johannes 20, 21. Ja, Der Vater hat Jesus gesendet für die Tat, für die Arbeit. Jesus hat gearbeitet die ganze Zeit. Er war ein Arbeiter Gottes, ein Ausgesandter Gottes, ein Verkünder des Evangeliums. Gott hat Jesus nicht zur Welt gesendet, um hier zu spazieren, Vergnügen zu haben. Nein, zu arbeiten. Und Jesus sagt, so wie Gott mich gesendet hat, so sende ich euch. Das heißt, Jesus sendet uns ja nicht, um zu spazieren, um passive Christen zu sein, sondern um uns zu engagieren in sein Werk. Ich lese die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Wie kann ein Jüngerausbilder herausfinden, wie es seinem Jünger geht? Frage Nummer 2. Wie können wir erkennen, dass ein Jünger nach der Jüngerschaft das Ziel erreicht hat? Und Frage Nummer 3. Ist es für Gott in Ordnung, dass es passive Christen gibt? Amen. Halleluja. Gott segne euch.